HR Info. Das Interview. Macher, Menschen, Meinungsführer. Hessische Spitzenpolitiker zur Bundestagswahl.
Mit Katja Marx und Christopher Plass. Zu Gast in unserem Studio ist Nicola Beer, Spitzenkandidatin der FDP in Hessen für die Bundestagswahl und hessische Landtagsabgeordnete. Einen Namen hat sich Beer als hessische Kultusministerin gemacht. Außerdem war sie schon Staatssekretärin für Europa. Nach der für die Liberalen verlorenen Bundestagswahl 2013 übernahm die 47-Jährige das Amt der Generalsekretärin der Bundes-FDP und ist damit für den Wahlkampf ihrer Partei verantwortlich. Wahlen sind das Herzstück der Demokratie. Wir fragen, wie ist es um die Demokratie in Deutschland bestellt, wo lauern Gefahren und in welcher Verantwortung steht dabei die Politik? HR Info, das Interview mit FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.
Die FDP ist 2013 aus dem Bundestag geflogen, hat jetzt den Ehrgeiz, wieder reinzukommen. Betrachten wir die letzten Jahre mal positiv als Bildungsurlaub für die FDP, Frau Beer. Was war das Wichtigste, was Sie gelernt haben, auch Sie persönlich?
Dass man nachher seine Wurzeln nicht vergessen darf. Also wir haben das Jahr unmittelbar nach dem Rauswurf ja vor allem dafür genutzt, wieder auf das zurückzugehen, was uns antreibt, was unsere Leidenschaft, was unser Herzblut ausmacht. Und dieses Jahr mit der Diskussion mit den vielen Mitgliedern war unglaublich, unfassbar wichtig. Es hat dazu geführt, dass wir eine hohe Identifikation in der Partei jetzt wieder mit den Inhalten haben und das stärkt natürlich die Motivation. Und damit sind wir wirklich Mitmachpartei geworden und das ist etwas, weil Sie sagen, was habe ich daraus gelernt? Das ist etwas, was wir nicht wieder verlernen dürfen, auch wenn dann hoffentlich eine neue Bundestagsfraktion da ist, dass diese Kraft, die aus der Parteibasis herauskommt, dass die immer eine Rolle spielen muss.
Ich höre da Kraft, ich höre Kampfgeist, aber ich höre auch ein bisschen Demut, oder?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja einige Fehler selbst gemacht, damit es zu dieser Situation 2013 gekommen ist. Und das ist klar, das war eine schmerzliche Erfahrung, daraus lernen sie auch. Und das wird uns vor allem, glaube ich, in der Situation, wo es darum dann geht, Inhalte durchzusetzen, auch davon abhalten, wieder zu viele Kompromisse einzugehen.
Also wenn ich mir die Wahlplakate der FDP anschaue, dann wundere ich mich doch ein bisschen. Das strotzt ja vor Selbstbewusstsein, obwohl sie ja 2013 hochkant rausgeflogen sind. Da wird sozusagen plötzlich vom Start-up-Unternehmen gesprochen. Lindner wird als relativ cooler Vertreter dargestellt, wahrscheinlich auch ein bisschen für die Jugend gedacht. Sie wollen neu denken, hört sich ja auch wahnsinnig anspruchsvoll an. Woher kommt sowas, dieses Selbstbewusstsein? Sie waren ja fast weg.
Nein, ich glaube, das ist sogar ein relativ risikoreiches Angebot an Bürgerinnen und Bürger, zu sagen, lass uns völlig neu denken. Aber wir haben genau in diesen, zurückliegenden Jahren aber wahrgenommen, dass Deutschland nicht mehr innovationskräftig genug, nicht mehr reformorientiert genug ist. Und wir haben doch alle miteinander noch in Erinnerung, wie wir in vor noch nicht allzu langer Zeit, 2008, 2009, 2010, schmerzlich in die Krise gerutscht sind und dann Bürgerinnen und Bürgern viel zumuten mussten. Und was wir momentan erreichen wollen, ist zu sagen, lasst uns heute darüber reden, wo es uns gut geht, gerade auch im internationalen Vergleich, wie wir uns auch für übermorgen und erfolgreich aufstellen. Und zwar so, dass wir alle Menschen mitnehmen können.
Ich will mal ein Stichwort aufgreifen, schmerzlich. Ich meine, Lindner wird ja auch zitiert, das ist auch eine Art FDP-Slogan. Deutschland muss bereit sein, vom 10-Meter-Turm zu springen. Hübsches Bild, kann man auch mit dem Kopf aufschlagen. Auf jeden Fall klingt es ein bisschen wie eine Drohung.
Naja, also in der Regel sind unseren Schwimmbädern unter dem 10er-Brett ja auch ein großes Wasserbecken. Ich würde nur in eins reingehen, wo das auch der Fall ist. Es will letztendlich appellieren daran, in Deutschland wieder mehr Mut zu zeigen. International ist der Begriff German Angst gebräuchlich, weil die Deutschen eher als ein Volk bekannt sind, was Hosenträger und Gürtel gleichzeitig tragen. So, und wir kennen ganz, ganz viele Menschen, die haben neue Ideen, die haben die Kraft und das Potenzial, etwas voranzubringen, aber sie werden zurzeit behindert. Es gibt überall eine Regulierung, in jeder Lösung findet der Deutsche erstmal ein Problem und wir möchten das entfesseln, aber muss man natürlich auch appellieren an eine mutige Geisteshaltung, die sagt, ich mache es selbst, ich kann das und auch wenn andere noch nicht jetzt an meine Idee glauben, und mit Verlaub, das geht fast jedem Erfinder so, dann, ich glaube an diese Idee, ich werde das umsetzen und deswegen appellieren wir an einen neuen Gründergeist, appellieren ans Selbstmachen, ans Mutigsein und auch an eine neue Kultur des Scheiterns, weil klar ist, dass man dann eben auch mal auf die Nase fallen kann, dann muss man wieder aufsteigen.
Frau Beer, Sie sprechen sehr viel von dem Wort mutig zu sein. Der da oben steht auf dem 10-Meter-Brett, das ist Christian Lindner und Sie alle schauen zu ihm auf?
Nein, wir sind ein Team. Und gerade Christian Lindner ist quasi Primus inter pares. Wir haben einen guten Bundesvorsitzenden. Er ist mittlerweile in die Riege der Top 10 Politiker bundesweit wieder aufgestiegen. Und er steht auf einer breiten, unterstützenden Basis mit über 58.000 Mitgliedern. Ich nenne das immer die Kraft der 58.000.
Wir haben uns gerade über die starke Personalisierung Ihres Wahlkampfs rund um Christian Lindner ausgetauscht. Und wir haben uns gefragt, wo bleibt da eigentlich Nicola Beer? Wir haben Ihnen unsere hr-info-Interview-Box mitgebracht. Ich schiebe sie Ihnen mal rüber. Das ist eine große weiße Box. hr-info steht drauf. Machen Sie die doch mal auf.
So. Ja, das ist jemand, der Flügel hat für die Freiheit. Freiheit braucht Flügel und gleichzeitig aber sich auch vorher Gedanken macht, wo er damit hin will.
Beschreiben Sie doch mal, was Sie da in der Hand haben.
Ja, ein Engel, der mit durchaus wilder Lockenfrisur darauf wartet, für seine nächste Idee zu starten.
Was fällt Ihnen dazu ein? Was hat das mit Ihnen zu tun?
Ja, ich muss erst einmal eine Basis dafür schaffen, um auch zu wissen, wohin ich fliegen will. Aber gleichzeitig würde ich mir nie diese Flügel nehmen lassen, mit denen es eben auch auf zum nächsten Ziel geht, und zwar straight away. Das Ziel fest vor Augen, aber eben auch nicht in den Niederungen aufhalten zu lassen von dem, was so im Weg stehen könnte.
Da Sie es nicht von selbst ansprechen, möchte ich Sie daran erinnern. Mhm. Sie haben 2015 gemeinsam mit den FDP-Spitzenfrauen Katja Soding aus Hamburg und Lenke Steiner aus Bremen in der Boulevardzeitung Gala als drei Engel für Lindner posiert. Man sieht da drei tolle Frauen in Anspielung auf die bekannte US-Serie Drei Engel für Charlie aus den 70er Jahren. Die drei FDP-Politikerinnen aufgemacht in schwarzen, hautengen Kleidern, super geschminkt und gestylt. Das sieht schon sehr sexy aus. Das war der Wahlkampfauftakt vor der Landtagswahl 2015 in Hamburg und in Bremen. Sie machen das ja nicht als Engel in Privatmission, sondern als Generalsekretärin der FDP. Wie weit geht Ihr Einsatz für Lindner?
Ja, mit zwei Spitzenkandidatinnen, Katja Soding in Hamburg und Lenke Steiner in Bremen, die dann beide ihre Bürgerschaft auch gerockt haben. Es war zu einer Situation, wo wir in den Umfragen bei 2% lagen und nachher in beide Bürgerschaften mit einem fulminanten Ergebnis eingezogen sind. Uns als drei Spitzenfrauen war das Interview wichtig, das wir in der Gala gegeben haben. Zu diesem Zeitpunkt über 2 Seiten Interview über Frauen in der Politik.
Also das darf sein in der Demokratie offenbar, also dass man eben auch mit solchen Mitteln arbeitet. Ich meine, wenn Sie sich das heute anschauen, ist Ihnen das nicht furchtbar peinlich? Drei Frauen so um so einen coolen Typen heran, würden Sie das nochmal
also,
machen?
Also den coolen Typen, der war ja gar nicht mit auf den Fotos. Nee, mit
stimmt,
der Redaktion
aber,
war auch eigentlich der Titel abgesprochen, Drei Frauen für die Freiheit. Also Drei Engel für die Freiheit. Okay. Die haben den Titel dann ausgetauscht, was uns wiederum als Mädels geärgert hat. Aber das Interessante war,
machen Sie es noch
wir sind unheimlich oft auf diesen Artikel angesprochen worden. Das heißt, das Kalkül, in völlig neue Leserschichten vorzudringen, ist aufgegangen. Und vor allem die Frauen haben uns auf das Interview angesprochen. Die Herren, Herr Plass, eher auf die Fotos.
Sie sprechen von dem Kalkül, Frau Beer, und über diese Inszenierungen. Wenn wir jetzt auf Lindner oder auch Ihre eigene Rolle dabei schauen, auffallen um jeden Preis, geht so in Ihren Augen moderne Demokratie?
Nein, aber Gesprächsanlässe schaffen, um über Inhalte zu diskutieren. Das sehen wir ja momentan auch in der aktuellen Kampagne. Wir sind die einzige Partei, die unglaublich viel Text auch auf die Großfläche druckt. Wir werden darauf angesprochen, weil natürlich kann ich diesen kleiner geschriebenen Text nicht im Vorbeifahren lesen. Sollen sie auch gar nicht. Uns reicht, dass sie aufmerken, hups, da ist was, dass sie beim nächsten Mal möglicherweise stehen bleiben, sich den Text anschauen oder uns ansprechen. Ich kriege unglaublich viele E-Mails im Hinblick auf die Kampagne und dann sind wir schon in der Diskussion. Dann haben wir es geschafft, die Tür aufzumachen,
also diesen
und über
Text,
Inhalte
diese
zu reden.
Diese Texte auf den Wahlplakaten, die kann man ja nicht mal lesen, wenn man stehen bleibt. So klein sind die. Ich drehe den Satz mal um.
Ja.
Sie als Politikerin gefährden Sie nicht gerade damit die Demokratie, dass Sie die Inhalte so klein machen und diese Inszenierung so groß?
Nein, mit Verlaub, es gibt kein anderes Plakat, auf dem so viel Inhalt ist. Und wo wir uns auch ganz konkret mit Themen beschäftigen und nicht nur, dass wir gut und gerne zusammenleben wollen. Es ist eben nicht das klassische Plakat, Foto, Schwarz, Rot, Gold und dann 1, 2, 3 Wörter, sondern wir erzählen eine Story. Und Sie können jedes dieser Plakate auch online nachlesen. Das heißt, Sie können jeden dieser Texte sich zu Gemüte führen, mit uns darüber ob direkt am Infostand oder über Social Media ins Gespräch kommen. Und wir haben diesen Austausch. Schauen Sie, wir haben alleine dieses Jahr jetzt schon über 7000 neue Mitglieder gewinnen können. Leute, die sagen, boah, jetzt kommt es drauf an, jetzt müssen wir was machen. Das sind genau die Inhalte, die Deutschland voranbringen könnte. Und das zeigt mir schlicht, dass man Leute erstens für solche Inhalte interessieren kann, dass wir einen Nerv getroffen haben, auch in einer Bundestagswahl über Bildung zu sprechen, über Digitalisierung zu sprechen, über Zukunft 2030 zu sprechen und eben nicht nur über die Politik der nächsten Woche oder der nächsten Legislaturperiode. Und da muss man vielleicht neu denken, um bei dem Begriff zu bleiben.
Neu denken. Reden wir über Demokratie. Ist ja eigentlich ein relativ altes Instrument. Die FDP trägt das im Namen. Wenn man sich in der Welt umschaut, könnte man ja den Eindruck haben, überall ist Unruhe, nur Deutschland eine Art Hort der Stabilität und letztlich auch der Demokratie. Ist das ein trügerischer Eindruck oder wie gesettelt ist tatsächlich Demokratie hier und wo sind die Gefahren?
Meines Erachtens haben wir eine Repolitisierung und ich finde das gut.
Die letzten Jahre auch, weil die AfD ins Spiel gekommen ist.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern im Hinblick auf das Engagement aus der Bevölkerung heraus. Wir nehmen das wahr. Früher war Politik ja eher etwas, was man outgesourced hatte. Das sind die, die da im Landtag sitzen oder die da im Bundestag sitzen. Die machen das und dann kann ich nach 4 oder 5 Jahren abrechnen. Die Leute greifen das jetzt durch Brexit, vielleicht auch Trump, Le Pen, wieder als ihr eigenes, weil man merkt, dass wenn ich es selbst nicht mitgestalte, dann werde ich gestaltet. Und das finde ich gut, dass das so ist. Sie haben recht, wenn Sie jetzt insistieren immer wieder auf AfD und Linkspartei. Wir sehen ein solches Erstarken auch an den extremen Rändern. Mir macht Sorge, dass hier Linkspartei und AfD in vielen Positionen ja nicht nur nah, sondern teilweise austauschbar sind. Aber gleichzeitig sind es noch keine Größenordnung, von denen ich sagen müsste, dass es eine Demokratie in Gefahr bringen könnte.
Aber bringen wir nochmal die Rolle der Politik ins Gespräch, um ein paar Stichworte ins Feld zu führen. Sie haben es selbst angedeutet, Parlamentarismus kommt ein bisschen eingefahren daher, sehr stark ritualisiert im Bundestag, auch im Landtag. Muss da mehr Frische rein, neue Rituale oder neue Formen der Diskussion auch miteinander?
Ja, ich würde das gerne sehr viel frischer gestalten. Machen wir mal ein Beispiel. Die Fragestunde hatten wir mal so, dass die Fragen aktuell gelost wurden und die Regierung dann eben auch aus ihrer Kompetenz und ihrem Wissen heraus sofort antworten musste. Ich fand das wesentlich frischer, ist mit den anderen Parteien im Hessischen Landtag
Debatten
nicht zu machen.
Wie das Ablesen von Texten.
Genau, die freie Debatte hat gelitten, aber auch die Tatsache, dass gerade wichtige Themen in unserer Gesellschaft häufig im Galopp nachher im Parlament beschlossen werden. Schauen Sie sich auf Bundesebene an, Staatstrojaner, die Ehe für alle, alles gewichtige Themen, wo man sich so oder so entscheiden könnte. Aber sie haben auch im Deutschen Bundestag nahezu ohne Aussprache stattgefunden. Das halte ich für ein Problem. Da nehmen Sie ja nachher Bevölkerung auch nicht mit. Da kommt so diese Differenz, die da oben, die da unten, die ich persönlich nicht teilen kann, weil ich nie weiß, wo oben ist. Aber da kommt dann plötzlich dieser Abstand wieder heraus.
Stichwort Glaubwürdigkeit, was ja damit sehr viel zu tun hat, dass die verloren geht, schlägt sich ja auch darin nieder, dass rund 30% der Wahlberechtigten überhaupt gar nicht mehr zur Wahl gehen in Deutschland. Was tun Sie dafür, dass sich das ändert?
Also zum einen das Gespräch mit möglichst vielen suchen. Ich glaube, dass Politik eben nicht nur, wie häufig betrieben, ein Lautsprechergeschäft ist, sondern dass es erstmal ums Zuhören geht, ums Hineinfühlen, um auch passgenaue Lösungen anbieten zu können. Da wird es ein bisschen kleinteiliger, aber ich glaube, es wird nachher erfolgreicher, tragfähiger an dieser Stelle. Und das nächste ist letztendlich Leuten auch klar machen, mach mit. Tu selber mit. Schauen Sie, wie motivierend so eine Bewegung wie Pulse of Europe ist. Leute, die gesagt haben, hey, so wie Europapolitik momentan läuft, das kann nicht sein. Das sind Leute, die sind, so wie auch die Freien Demokraten, pro-europäisch, überzeugte über Europäer, aber sie wissen genauso gut, dass diese Europäische Union nicht in guter Form ist. Doch, sie sagen, wir vertrauen darauf, dass sie reformierbar ist. Mhm. Aber dann müsst ihr in der Politik was tun. Und sie formulieren diesen Anspruch. Und es ist gut, dass sie das tun, weil das treibt Politik nachher auch voran.
Wir haben eine aktuelle Debatte über die Frage, ist Angela Merkel abgehoben und hat keinen Nerv mehr für die Interessen der Bürger? Wie sehen Sie das?
Also ich muss sagen, dass sie hier zum Teil Wege genutzt hat. Also auch gerade im Einsatz von Hubschraubern oder Flugzeugen, die da nicht wirklich nach dem tatsächlichen Kostensatz entlohnt werden. Das halte ich für eine ganz schwierige Geschichte. Da werden jetzt die Preise hin und her gedreht. Das kann ich nicht sagen, weil ich diese Zahlen nicht vor mir liegen habe. Insgesamt steht es jedem Politiker gut an, möglichst stark verwurzelt zu sein. Das ist mit einer der Gründe, warum ich so viel Wert auf meine Heimatstadt in Frankfurt lege, auf den Umgang dort mit Bürgerinnen und Bürgern, auch über meinen Freundeskreis hinaus, weil das etwas ist, was immer wieder erdet. Das sind die Menschen, für die ich nachher politisch unterwegs bin. Und ich stehe sehr, sehr gerne einfach in der Nähe einer U-Bahn-Station oder auf einem Wochenmarkt, gucke mir diese Menschen an und versuche mir auch vorzustellen, was die tatsächlichen täglichen Probleme sind. Viele sprechen mich dann jetzt auch eben an, wenn man mittlerweile doch etwas bekannter wird. Und es sind jedes Mal neue Sachen, die ich aus solchen Gesprächen mitnehme. Und das ist mir unfassbar wichtig. Ich glaube, das hilft davon, davor abgehoben zu werden.
Lassen Sie uns daran nochmal weitermachen. Sie wollen doch neu denken. Mhm. Gerade wenn es um die Wahlbeteiligung geht, ist das ja sicherlich auch notwendig. Wir machen Ihnen mal ein paar Vorgaben, wie Interesse und Beteiligung wieder verbessert werden können. Und Sie sagen, geht oder geht gar nicht.
Also Punkt 1, Wahlpflicht, wie in anderen Ländern der EU gibt es ja das zum Teil. Geht oder geht nicht?
Nein, würde für mich nicht gehen. Ist eine freie Entscheidung, nachher auch nicht wählen zu gehen. Aber ist eben eine schlechte Entscheidung. Das werden Freie Demokraten immer klar machen. Ich glaube, wir kriegen auch eine stärkere Wahlbeteiligung diesmal bei der Bundestagswahl.
Wahl am Werktag statt am Sonntag. Geht oder geht gar nicht?
Ja, das würde gehen. Ich würde auch gerne Wahlen zusammenfassen, damit wir diese Aufsplitterung nicht haben, diesen Dauerwahlkampf in Deutschland. Und dann aber auch stärker kontrollieren, was hinten bei rauskommt.
Aber dafür?
Auf jeden Fall, ja. Mhm.
Und kann man machen. Wie ist es mit anderen Wahlorten? Wir gehen in die muffige Schule oder sonst. Wie sieht es aus mit Einkaufszentren oder anderen Örtlichkeiten, wo viele Menschen sind, wie es ja zum Beispiel in Schweden, glaube ich, praktiziert wird?
Ja, wenn Sie da Wahllokale einrichten, die den entsprechenden Gegebenheiten eben von geheimer, freier Wahl entsprechen, ist das kein Problem, können Sie zusätzlich machen. Ich glaube aber nicht, dass das nachher wirklich den Unterschied macht. Da ist der Unterschied sonntags oder auch wochentags meines Erachtens größer, weil ich mich dann darauf einstellen muss.
Vielleicht macht ja was anderes einen großen Unterschied. Online-Abstimmung statt Wahlzettel. Geht oder geht nicht?
Ja, sollten wir dringend dran arbeiten. Haben wir momentan noch technische Probleme. Wir müssen sicherstellen, dass nachher auch nachvollziehbar ist, wenn es Wahlbeschwerden gibt, ob diese Wahl ordnungsgemäß gelaufen ist. Andere Länder haben das gelöst. Ich glaube, dass wir das auch können sollten.
Von zu Hause?
Ja, sicher mit den entsprechenden Codes. Nur da ist eben auch ein Punkt, wo wir in Sachen Digitalisierung unfassbar hinterherhinken. Wir könnten das mit einem elektronischen Personalausweis machen, der eine individuelle elektronische Signatur hätte. Das wäre ein Riesensicherheitsgewinn, zum Beispiel auch beim Online-Banking. Andere Länder lachen sich schepp, wie unsicher wir sowas betreiben mit TAN-Chip-Generatoren. So, und das ist natürlich dann auch mein ganz sicherer persönlicher Schlüssel, um auch Wahlen online zu erledigen. Wie gesagt, müssen wir noch ein bisschen bei der Technik, insbesondere der Sicherheitsstruktur, nacharbeiten. Dann ginge das. Und dann wäre das, wenn diese Probleme gelöst sind, auch etwas, was die Freien Demokraten sehr befürworten würden.
HR Info, das Interview heute mit der FDP-Generalsekretärin und Bundestagskandidatin Nicola Beer. Wie wir gerade besprochen haben, ist es das eine, sich das Label Start-up aufzukleben, und das andere ist, es mutig mit neuem Denken und Inhalten zu füllen.
Gehen wir mal zum Thema Dieselaffäre, Dieselskandal, wie immer Sie das formulieren würden. Ganz Deutschland spricht darüber. Stichwort blaue Plakette. Mhm. Das ist ja dieser Versuch, sagen wir mal, den Kommunen die Möglichkeit zu geben, dass nur ganz saubere Diesel überhaupt noch in die Innenstädte fahren können. Der Bundesverkehrsminister, in Klammern CSU, sperrt sich dagegen. Angenommen, die FDP würde in eine Bundesregierung kommen oder auch im Bundestag sitzen, sind Sie dafür?
Nein, wir sind nicht dafür. Es ist auch ein Fahrverbot für einen Großteil der Bevölkerung. Ich glaube, dass momentan in der Debatte ohnehin untergeht, wie viele Menschen davon betroffen wären, wenn solche Lösungen kommen. Wir sind ohnehin gerade dabei, bei der Frage der Mobilität Fehler zu wiederholen, die wir in der Energiefrage schon gemacht haben. Mhm. Nämlich einseitig über politische Entscheidungen bestimmte Technologien zu favorisieren, sie dann über Milliarden von Steuergeldern zu subventionieren, statt vorne raus in Technik, in Forschung zu investieren, dass wir neue Technologien entwickeln.
Aber es kann ja nicht sein, dass am Schluss die Gerichte darüber entscheiden, ob es Fahrverbote gibt oder nicht. Das ist doch ein einmaliges Versagen der Politik.
Sicherlich sollen das nicht Gerichte entscheiden, nur wir sehen ja auch, dass alleine die Frage der Platzierung der Messstellen, die Frage der Schwellenwerte, also warum darf ein 950 Mikrogramm an einem Industriearbeitsplatz sein, aber nur 40 im Straßenverkehr? Bin ich dem wirklich am Arbeitsplatz so viel weniger ausgesetzt? Gesetz als im Straßenverkehr. Wenn eine Messstelle an der einen Stelle steht und um die Ecke herum der Wert schon halbiert worden ist, wir also wissen, dass wir an für sich einen Durchschnittswert bilden in einer Stadt, sind wir mit den richtigen Ansätzen unterwegs. Also von daher für uns dringlich in Forschung und Entwicklung investieren, aber technologieoffen.
Aber das kurzfristige Maßnahmen.
Schauen Sie, es stehen und muss da auch da neu denken. Wir setzen immer nur auf die Großen. Die sind behäbig geworden. Das haben wir gerade in der Automobilindustrie gesehen. Mhm. Aber es gibt ganz viele kleine mittelständische Unternehmen, die heute schon Prototypen haben, die kurz vor der Marktreife sind. Da müssen wir draufsetzen. Also auch davon weggehen, dass immer nur die Großen etwas können. Die Innovation, sie kommt aus den etwas beweglicheren kleinen und mittleren Unternehmen. Die haben sowohl für die Frage Nachrüstung als auch für alternative Antriebsmöglichkeiten entsprechende Ansätze. Und noch einmal, ich bin etwas erstaunt, wie sich eine ganze Nation momentan auf die batteriebetriebenen Elektroautos stürzt, wie die Politik hier Milliarden an Subventionen an große Konzerne vergibt, die es ja eigentlich verpennt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich die Batterie ist mit dem Problem bei den seltenen Erden, mit der Frage der ökologischen Belastung beim Bauen der Batterien, beim Entsorgen der Batterien. Warum nicht über alternative Antriebe
alternative Kraftstoffe zum Beispiel? Was wäre denn ein wirklich mutiger Schritt aus dieser Dieselaffäre?
Ein richtig mutiger Schritt wäre, massiv in Forschung und Entwicklung zu investieren und zwar nicht wieder über irgendwelche Antragstöpfe, die nur die Großen gestalten können, weil das ein unglaublich bürokratischer Aufwand ist, sondern über eine steuerliche Forschungsförderung und eben auch zulassen, auch in Ausschreibung, dass Kleine überhaupt eine Chance haben. Bislang schreiben wir vor, du musst so und so viele Mitarbeiter haben, du musst 6-7 Jahre am Markt sein, du musst die und die Referenzlisten haben. Das haben die kleinen Startups nicht, aber da kommt die Innovation her.
Das könnten Sie befördern, wenn Sie am 24. September in den Bundestag gewählt werden. Mal gesetzt den Fall, es reicht nicht nur zum Wiedereinzug in den Bundestag, sondern es würde auch für Schwarz-Gelb reichen. Sollte die FDP dann gleich wieder in eine Regierungsbeteiligung gehen oder wäre es besser, aus der Opposition heraus Druck zu machen?
Also erstmal danke für die Blumen, dass Sie uns aus der APO direkt den Sprung in die Regierung zutrauen.
APO wir sind da, auch so großartig.
Wir sind, außerparlamentarische Opposition. Also wir sind da ehrlich gesagt ein bisschen mehr am Boden. Wir wollen also erstmal wieder in den Deutschen Bundestag hinein. So, und was danach kommt, das wird davon abhängen, ob wir mutige Partner finden in den anderen Parteien. Da bin ich mir noch gar nicht sicher. Aber eingedenk dessen, was wir ganz am Anfang unseres Gesprächs diskutiert haben, uns geht es um unsere Inhalte. Wir werden nicht zweimal den Fehler machen, diese Inhalte zu verraten, sondern wir wissen, wo wir eben unsere Wurzeln haben, was uns wirklich wichtig ist. Das haben wir mit der Partei gemeinsam erarbeitet. Und das ist genau das, was dann im Falle, dass es Gespräche gäbe über eine Regierungsbildung, auch umgesetzt werden können müsste. Da muss es eine deutliche freidemokratische Handschrift geben.
Wer wäre der mutigere Partner, die CDU oder die SPD?
Das vermag ich momentan nicht zu sagen. Es mag auch sein, dass der eine oder andere Mut erst entsteht, wenn die Bundestagswahl rum ist. Momentan erlebe ich sie beide gleichermaßen behäbig. Aktuellen Sachstand verwalten, die SPD ja sogar rückwärts gewandt. Also von daher, momentan sind die nicht auf dem Stand, der mutig genug wäre für eine solche Geschichte.
Den Mut brauchen Sie natürlich auch. Kommen wir noch mal kurz nach Hessen. Sie sind noch Landtagsabgeordnete. Wir haben ja 2018 Landtagswahlen in diesem Jahr. So manche sehen Sie komischerweise als Spitzenkandidatin der hessischen FDP, obwohl Sie ja möglicherweise in den Bundestag einziehen. Ist das ein reines Traumkonstrukt oder ist das vorstellbar?
Nein, ich bin jetzt dabei als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl mit einem tollen Team, Stefan Ruppert, Bettina
Stark-Watzinger. Wenn Sie im Bundestag kommen, ist das vorstellbar oder ist das nicht vorstellbar?
Ich hätte den Satz ja eigentlich gerne beendet, auch gerade weil wir ein Team haben, die FDP in den Deutschen Bundestag zurückzuführen, auch mit einer starken hessischen Truppe. Und dann werde ich diese Aufgabe auch annehmen. Also das ist eine Entscheidung, die wir ja auch gemeinsam im Team hier im Landesverband getroffen haben.
Dann ist Hessen gelaufen.
Wir haben einen tollen Landesverband. Die Landtagswahlen werden wir 2018 auch mit einem neuen Team erfolgreich gestalten.
Das war HR Info, das Interview mit Christopher Plass und Katja Marx. Zu Gast heute die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Sie ist die Spitzenkandidatin der hessischen FDP für die Bundestagswahl. Weitere Informationen finden Sie auf hrinforadio.de und dort gibt es auch den Podcast zum Runterladen.